Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin. So rum habe ich es auch noch nie gesagt. Hi, hi Daniel.
Hey, guten Morgen.
Ihr hört Insert Moin, ihr hört Manu, ich bin Insert, wie auch immer. Ich habe die Nacht um die Ohren geschlagen, deswegen entschuldigt diese Verwirrung. Du warst, glaube ich, schlauer, Daniel, und hast dir die Sache, über die wir heute reden wollen, im Nachhinein im Schnelldurchgang angeguckt, oder?
Erstens das, aber dass ich schlauer bin, das ist ja, glaube ich, eh
Fakt. Das weiß eh jeder.
Hat ja gar nichts damit zu tun.
Verstehe ich nicht.
Ich habe das tatsächlich mir gespart, weil 3 Uhr finde ich irgendwie so eine arg blöde Zeit. Das ist irgendwie nichts, wo es sich lohnt, länger mal aufzubleiben, und aber auch nichts, wo es sich irgendwie lohnt, dann einfach zu sagen, ja, steh mal ein bisschen früher auf, sondern es ist halt so genau in der Mitte, das ist irgendwie scheiße. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, das schaue ich mir dann früh an. Dann habe ich mir früh die erste Stunde angeschaut, so mit Kaffee noch im Bett, und dann habe ich dann irgendwie heute Nachmittag nochmal den Rest nachgeholt. Und
die Rede ist,
gesagt, was geht.
Ja, wollte ich gerade sagen, die Rede ist von The Video Game Awards, einem selbsternannten oder einem selbst gegründeten Videospiele-Award von Jeff Keighley. Ich sag mal, der ehemalige Videospieljournalist, ich weiß nicht, welche Rolle er sich jetzt genau gibt, aber in dem Kontext war er ein Produzent, oder? Dieses Awards. Und Jeff Keighley ist relativ bekannt in dieser Branche, hat gute Kontakte und hat für sich gesagt, so komm, wir machen einfach, das gibt's irgendwie nicht, wir machen eine Award-Show und zelebrieren die Branche, zelebrieren die Industrie. Die Vorgängergeschichten,
das stimmt ja so nicht.
Warum nicht? Die Vorgängergeschichten waren dann so
das
diese...
Das ist eine krude These, Manu.
Nein. Diese VGAs gab's ja vorher auf diesem Spike-TV-Sender.
Genau.
Und jetzt macht er es ja quasi selber, weil die VGA gibt's ja nicht mehr. Aber es ist so der Nachfolger-Event sozusagen davon.
Oder? Genau, also das... Ja gut, kann man jetzt drüber streiten, aber im Grunde hat er ja nicht gesagt, oh, das gibt's so nicht, ich möchte das jetzt gründen, sondern er hat den Trümmerhaufen, den dieser Spike TV vor 2 Jahren hinterlassen hat aus diesen Video Game Awards, wo es wirklich mega in die Hose ging mit dieser komischen Wohnzimmershow,
oh ja.
Ach, war ganz grauenhaft. Weiß gar nicht, ob wir da sogar drüber geredet
ja,
haben.
Ja, hatten wir einen Cast zu, glaube ich, ja.
Okay, und das hat er dann, also dann wollte irgendwie Spike TV das auch nicht mehr weitermachen, weil die irgendwie gesagt haben, ja, es fanden ja eh alle scheiße, und die haben da riesen Schelte für bekommen, und dann hat der eben gesagt, ja gut, dann mache ich das halt quasi im Alleingang mit meiner Produktionsfirma, und hat dann letztes Jahr diese Game Awards mehr oder weniger neu aus der Taufe geholt. Und das war jetzt der zweite Anlauf. Und wir haben letztes Jahr, das weiß ich auf jeden Fall, haben wir drüber gecastet und haben gesagt, okay, gute Ansätze waren da, aber wir hatten da doch ein paar Kritikpunkte. Aber haben gesagt, gut, für einen Neustart war es ganz okay. Und dieses Mal war es jetzt so, dass es in L.A. stattfand, nicht in Las Vegas wie letztes Jahr. Und im letzten Jahr war es ja auch, in Las Vegas findet ja immer diese PlayStation Experience statt, und da war das so ein bisschen angedockt da dran. Und dieses Jahr war es irgendwie in L.A. und auch losgelöst von irgendwas anderem. Und dieses Jahr habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, er hat noch mehr den Fokus drauf gelegt, dass irgendwie so die Fans im Fokus stehen. Also letztes Jahr war es so ein bisschen wie bei den Oscars, dass du halt ein Publikum hast, was größtenteils aus Branchennasen besteht. Und dieses Jahr haben sie halt einfach diese, ich weiß gar nicht, war das sogar in dem Staples Center, wo immer die E3 ist? Das hat man zumindest immer in den Werbepausen, hat man immer so eine Luftaufnahme von diesem Staples Center in Downtown gesehen. Deswegen habe ich immer geschlossen draus, dass es da ist, aber ich weiß es gar nicht. Und da hatten sie halt einfach eine Halle voll mit Fans, die dann halt teilweise auch vorne so im Stehbereich gestanden sind und gejubelt haben und so. Und weniger jetzt Entwickler, die im Publikum saßen.
Genau, die saßen natürlich auch dann da. Also es war so eine Mischung.
Ja. So eine Mischung, ja. Okay.
So wie bei den MTV Awards so ein bisschen. Also klar, auch die Branche, die saß und die Fans standen vorne so an der Bühne. So gemischt hatte ich irgendwie das Gefühl. Ein Kritikpunkt bei diesen VGAs war es ja, dass dieser ganze Award-Charakter quasi so gar nicht mehr da war. Und letztes Jahr war es ja ein bisschen mehr. Also es kamen dann auch Laudatoren auf die Bühne, die Preise verliehen haben und auch Dankesreden. Und zwischendurch gab es aber sehr viel Werbung im klassischen Sinne und Werbung im Finanzierungssinne, um diesen ganzen Event überhaupt zu stemmen, sage ich mal, indem er halt gesagt hat, Jeff Keighley, dass es halt weltexklusive Vorstellungen von neuen Spielen gibt, World Premieres, wie sie es immer genannt haben, mit neuen Spieletrailern, mit Neuankündigungen, um natürlich das ganze Ding auch so ein bisschen mehr Anreize zu schaffen, damit die Leute zugucken, weil eine reine Oscar-Verleihung würde, glaube ich, auch niemand groß interessieren, wenn da nur Dankesrede nach Dankesrede kommt. Und das hat dieses Jahr die Formel noch so ein bisschen ausgebaut, fand ich. Also letztes Jahr war die Kritik, um diesen Satz noch zu Ende zu führen, dass viele Awards quasi so im Nebenbei vergeben wurden. Also mit dem Nintendo-Chef Amerika zusammen und hat ihm dann quasi hier drei Awards gegeben und hat gesagt, ja, hier, du hast ja den und den und den noch gekriegt und sag mal was über dein neues Spiel. Und das wurde versucht, dieses Jahr so ein bisschen mehr zu zelebrieren, hatte ich so das Gefühl, gell? Ohne aber so diese Formel komplett zu verlieren, diese Mischung.
Also ich sehe es genauso wie letztes Jahr. Also das war für mich stellenweise wieder fast beschämend, dass man viele Gewinner teilweise nur per Bauchbinde bekannt gegeben hat. Da war einfach unten eingeblendet, so ja, hier Gewinner, Best Esports Game ist Counter-Strike. Und dann kam der Kili raus und gesagt so, ach ja, Preis hier, Best Esports Game ist Counter-Strike, aber hier ist der neue Trailer, yeah, und so. Und es war halt so dieses, okay, warum wird der Preisgewinner so ferner liefen mitgeteilt und alles auch so ein bisschen, da darf keiner auf die Bühne kommen, man sieht auch nicht, wie die den Preis bekommen. Dann kam irgendwie, ja, hier für Her Story die Schauspielerin von Eve, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Viva,
okay. Die hat dann den Preis bekommen, hat dann kurz eine Laudatio gehalten und danach kam dann in doppelt so langer epischer Breite der Gameplay-Trailer zu Far Cry Primal. Und dann hat man sich schon gedacht, okay, also derjenige, der den Preis für irgendwas entgegennimmt, der wird halt kurz 20 Sekunden auf der Bühne abgefrühstückt und danach muss ich mir drei Minuten Far Cry Primal Gameplay-Trailer anschauen, was in diesem Zusammenhang tatsächlich einfach wie ein Werbespot wirkt. Ja. Und das fand ich dann.
Ja, aber das, also ich verstehe es aus organisatorischer Sicht, verstehe ich es, weil das Ding finanziert sich halt einfach dadurch. Also bei diesen World Premiers und Neuankündigungen fand ich das gar nicht so dramatisch, weil ganz ehrlich, das war eigentlich auch die Hauptmotivation für mich, das zu gucken, weil ob da jetzt jemand einen Preis kriegt oder nicht, fand ich eigentlich sekundär, auch wenn der Event eigentlich darum sich dreht und auch so heißt. Ich habe es primär deswegen geguckt, weil ich halt irgendwie Neuankündigungen sehen wollte oder neue Infos oder so ein bisschen sehen wollte, wie halt dieser ganze Event irgendwie abläuft und stattfindet und ob jetzt Witcher gewinnt oder nicht oder so. Das war dann zwar einigermaßen so interessant, aber es war nicht die Hauptmotivation für mich. Und ich glaube, das weiß Jeff Keighley auch. Und da hat er, glaube ich, auch ein gutes Näschen dafür, dass dieser Event nur funktioniert und sich finanziert, wenn er diese Mischung macht, auch wenn die auf den ersten Blick völlig absurd scheint, weil auf einer Pressekonferenz auf der E3, da erwartest du ja, dass es eine reine Infoveranstaltung ist und Werbeveranstaltung für neue Sachen. Aber bei einer Awardshow, das wirkt immer noch skurril, finde ich, dass das so eine Mischung ist mit dieser Neuankündigung und mit diesem Feiern des bestehenden Jahres. Also ich weiß, was du meinst. Ich fände es auch schön, wenn es einfach so ein Event gäbe, der so ein Galaabend, aber das würde keine Live-Übertragung brauchen. Das wäre dann halt eher sowas wie der Deutsche Computerspielpreis, wo sich einfach die Industrie feiert, Kontakte austauscht, netzwerkt und Förderung für junge Studios bietet. Weißt du, so das müsste man nicht übertragen. Also ich würde mir den Deutschen Computerspielpreis würde ich mir nicht live nachts angucken wollen. Und das weiß er halt auch und deswegen wird es halt so gemacht.
Es wäre natürlich auch absurd, wenn der Deutsche Computerspielpreis nachts ausgetragen wird. Ich kann schon aus Sicht einer Monetarisierungsfrage nachvollziehen, dass man halt so Werbesegmente machen muss. Aber andererseits frage ich mich halt dann doch immer als Zuschauer, warum muss denn immer alles so vermarktet werden? Also Pete Hines wird dann interviewt und darf 5 Minuten Werbung für Elder Scrolls, also Pete Hines ist der Chef-Marketing-Typ von Bethesda, der darf 5 Minuten Werbung für Elder Scrolls machen. Dann Bonnie Ross von 343 Industries wird 5 Minuten über Halo interviewt und darf dann sagen, ja, wie toll das alles ist. Und du merkst Keighley richtig an, wie gelangweilt und genervt er ist, weil er dann nur als Stichwortgeber für die vorher abgekabbelten Talking Points fungiert. Und dann auch immer sowas sagen muss, so, ja, und ist ja phänomenal, ihr schiebt ja ständig irgendwie Gratis-Content nach, ist ja toll, wie macht ihr das denn? Ja. Und dann darf sie wieder ihren Werbesermon da loslassen. Und dann sage ich mir halt, okay, warum dürfen diese Leute 5 Minuten lang Werbung machen? weil sie es halt bezahlt haben. Ja gut, das weiß ich dann auch. Aber warum darf dann jemand anders, der einen Preis für ein Spiel gewinnt, nicht auf die Bühne kommen und darf da nichts irgendwas machen?
Naja, nicht ist ja, stimmt ja nicht. Also es waren ja schon Leute auf der Bühne, die haben auch eine
Laudatio. Ja, aber nicht alle, die einen Preis gewonnen haben.
Genau, ja.
Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Nach jeder Preisverleihung wird nach hinten geschaltet in so einen Green Room.
Oh Gott.
Wo sie dann immer sagen so, und dann haben sie da irgend so eine, ich glaube von IGN oder was war das da stehen, so eine Moderatorin stehen. Die interviewt dann halt Leute, die entweder einen Preis gewonnen haben oder aus irgendeinem Grund halt irgendwie gerade da sind. Und die erzählen mir alle 5 Minuten, dass Battlefront ja wohl das geilste Spiel aller Zeiten
ist. Das war so peinlich,
echt. Dann wird wieder nach hinten geschaltet und die stellt ja dann auch keine Fragen, sondern sie stellt ja nur solche Sachen wie so, ja, Battlefront ist awesome, oder? Ist doch das beste Spiel des Jahres, oder? Frage. Und dann sagt er, nein, es ist das beste Spiel des Jahrzehnts. Also, wo ich mal denke, so, was sind denn das für Interviews? Da geht's dann einfach nur darum, da Werbung zu machen. Und das finde ich persönlich tatsächlich sehr anstrengend. Und ich muss sagen, die besten Momente, ich habe 2 Momente, die ich richtig gut fand, die ich richtig gelungen fand. Und das war einerseits das kurze, wie nennt man das, Memorandum für Satoru Iwata und den Industry Lifetime Award für Westwood Studios.
Ja, dann gab's 3. Das mit Kojima war noch super.
Ja, gut, aber das war aus anderen Gründen vielleicht.
Ja, ja. Nee, aber das waren die 3 Momente, die nicht irgendwie werbefinanziert im Hinterkopf hatten, die nicht darauf abzielten, irgendeine Mega-Neuigkeit bekannt zu geben. Die waren authentisch so. Und die Reden. Also es waren 2, 3 Akzeptanzreden, die waren ganz gut. Also einmal dieser YouTuber, der dieser von dem Comedy, der mit der Brille. Der Greg Miller, genau, der sich irgendwie quasi die Entwickler gelobt hat und gefeiert hat. Das war irgendwie ein authentischer Moment, weil das war halt auch so, was er denkt und gesagt hat. Und das war schön. Und ich finde auch die Viva, also die Her Story Schauspielerin, die war auch authentisch irgendwie so, weil die sich auch echt gefreut hat und auch beim zweiten wirklich auch überrascht war und so weiter. Das war authentisch und nett und schön anzusehen. Aber der ganze Event drumherum war so werbedurchdrängt. Also ich finde, wie du gerade gesagt hast, diese Greenscreen-Geschichte, die war Greenroom-Geschichte, die war wirklich katastrophal, dass dazwischen Werbung kommt und dass ich die Trailer von Primal und so, dass das irgendwie handselektierte Empfehlungen sind, ja, dass es kein kuratierter Content ist, das war mir schon klar. Das ist ja, mein Gott, das ist eine Werbeveranstaltung. Aber so, dass zwischen den Werbeblöcken auch noch Werbung gemacht wurde, wie eben mit dem Backstage-Interviews mit diesem Battlefront, das war völlig daneben, fand ich. Also da ging er dann wirklich einen Schritt zu weit. Aber wie ich halt gesagt habe, so ein Event zu übertragen, funktioniert, glaube ich, nur so. Jetzt gar nicht mal so sehr vom Finanziellen, sondern ohne Neuankündigungen, wenn wir jetzt mal diese Battlefront-Geschichten und diese Halo-Talk-Interviews und so weglassen. Die Tatsache, dass da neue Spiele vorgestellt werden, ist, glaube ich, schon das Hauptzugpferd von diesem Event als Übertragung.
Gegen sowas sage ich ja auch gar nichts. Wenn da zwischendrin mal ein Trailer eingestreut wird, der neue Spiele ankündigt, gut, kann ich nachvollziehen, weil ich halt sage, okay, das ist so ein bisschen das, wie sagt man da, die Kirsche auf dem Kuchen, dass man halt sagt, okay, du schaust ja diese Preisverleihung an und zwischendrin kriegst du noch World Premiere Reveal Trailer oder so, die irgendwas ganz Neues zeigen. Okay, sehe ich ein, kann man mit sich machen lassen, ist ja dann auch irgendwie spannend so. Aber in dem Fall hatte ich irgendwie das Gefühl, sie wollten halt die Spiele des Jahres 2015 würdigen und 80% der Zeit war aber nur mit Werbeblock für Spiele des nächsten Jahres, gefüllt. Und so, das hat mich tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen genervt. Gerade weil ich eben gesehen, also das mit Iwata muss ich echt sagen, das war wirklich gut, weil es ist extrem schwer, glaube ich, sowas rüberzubringen, ohne dass es peinlich wird, ohne dass es fremdschämig wird, ohne dass es irgendwie pietätslos wirkt. Das haben sie wirklich gut gemacht, weil da war ein kurzes Video, also es wurde kurz anmoderiert, dann war ein kurzes so ein Video mit Bilder aus Iwatas Leben, was ich, wo er irgendwie den ersten DS hochhält und so. Dann gab es eine Rede von dem Nintendo America-Chef.
Reggie Phil Aime.
Fizz Aime heißt er. Ja. Und dann das wirkte auch wirklich glaubwürdig. Also das, diese Rede war wirklich toll.
Ich finde, man hat beiden angemerkt, dass sie ihn wirklich persönlich auch geschätzt haben und gemocht haben. Also auch Jeff Keighley hat man angemerkt, dass er einen persönlichen Bezug zu ihm hatte.
Genau.
Das wirkte nicht aufgesetzt. Er war wirklich traurig so. Ja.
Und der Reggie war auch wirklich eine schöne Rede gehalten, wo auch wirklich dann gemerkt hast, okay, da hat jetzt im Saal irgendwie, war wirklich Totenstille und fast so ein bisschen so, alle hatten einen Kloß im Hals. Das war wirklich... Das war wirklich gut, wo man halt sagt, okay, genau für solche, so, dass man halt sagt, okay, der hat halt einfach viel bewegt in der Branche, war halt eine wichtige Persönlichkeit und wenn der dann so plötzlich überraschend stirbt, dann ist es schon okay, dass man da Platz für sowas einräumt.
Ja, und
wenn
absolut. Man das dann noch gerade so auf so einer Gala, die dann eben alle versammelt und am Ende nochmal so dafür sorgt, sich Gedanken über das Jahr zu machen, hat es ja perfekt gepasst auch.
Genau. Und dann, wie gesagt, das Westwood, was wir auch schon angesprochen haben, letztes Jahr waren das ja John und Roberta Williams, was eine herzzerreißende Szene war, weil
die King's Quest Macher, genau.
Die nochmal auf die Bühne zu holen und dann hast du auch, und dann gab's halt Standing Ovations im Saal und die haben dann ihren Preis bekommen und es war wirklich schön, dass man so Leuten, die früher was Bedeutendes erreicht haben und die vielleicht heute nicht mehr so im Rampenlicht stehen, nochmal diese Aufmerksamkeit gibt, die sie halt verdient haben. Und dieses Jahr war es Westwood Studios, was ich auch schön fand, weil das halt auch eine Kategorie ist, diese Lifetime Awards, wo es keinen Verlierer gibt, also weißt du, wo nicht irgendwie 4 Nominierte sind und dann wird einer davon ausgewählt, sondern es wird steht von vornherein fest, wer den bekommt und dann haben sie einen schönen Einspieler gemacht mit Interviews, nochmal die Historie aufgearbeitet, also auch so erklärt, warum die jetzt diesen Preis gewinnen.
Ja, und welche Bedeutung Dune 2 eben hatte, wie diese ganze Konkurrenzkampf dann auch mit Blizzard sich quasi gegenseitig hochgeschaukelt hat. Das war richtig gut produzierter Content. Also das hätte ich mir auch so angeguckt als Retrospektive irgendwie. Westwood war großartig und ich finde, er war auch absolut verdient. Also Dune 2 habe ich auch so gefeiert und so geliebt. Also die Bedeutung dieses Studios für die Spieleindustrie, die war auf jeden Fall gegeben und es war ein gut gewählter Preis.
Ja. Und natürlich auch zeigt auch ein Zeichen von Größe, finde ich, dass dann halt auch Blizzard sich da zu Wort meldet. Weil das ist ja leider so schwer in der heutigen Industrie. Da tun zwar immer alle so auf nett auf Buddies, aber der häufigste Satz, wenn du irgendjemand fragst nach irgendwas anderem, sagt er immer so, ja, we don't comment on Products.
Hat es natürlich einfacher gemacht, dass es die nicht mehr gibt. Also wenn es Westwood noch geben würde, wäre es natürlich schwieriger.
Dann wäre es vielleicht anders, aber ich fand es schon cool, dass Blizzard halt gesagt hat so, ey, wir fanden Dune 2 damals so geil, haben es alle gespielt und dann haben wir uns gesagt, hey, sowas machen wir auch.
Also nur mit Multiplayer, genau.
Genau. Ja, super. Ja. Das war schon tatsächlich, das wäre ein sehr schöner Moment und das waren für mich die zwei stärksten Momente der Veranstaltung, muss ich sagen.
Der stärkste Moment, was so wahrscheinlich auf Social Media und so dann explodiert ist, weil es natürlich auch sehr aufgeladen war, das Thema Konami und Kojima. Da ist natürlich immer noch sehr emotional dieses ganze Thema, weil halt keiner bis heute genau weiß, was da los ist mit den zwei Parteien. Und die Sache ist dann quasi eskaliert, nenne ich es jetzt mal, in dem Moment, wo Metal Gear Solid 5 einen Preis bekommen hat. Und dann war erstmal Kiefer Sutherland als Laudator vorne auf der Bühne und später hat er dann, als dann Metal Gear Solid gewonnen hat, in der Kategorie Best Action Game oder so, ich bin gerade nicht
sicher. Best Action Adventure.
Best Action Adventure, genau. Ja. Kam dann Kiefer Sutherland auf die Bühne, also Jack Bauer, beziehungsweise Big Boss, und hat dann eben gesagt, er nimmt den Preis stellvertretend an für Hideo Kojima. Und dann der ganze Saal schon so, hä? Warum ist er jetzt nicht da? Dann hat er sich halt kurz bedankt und so weiter, bla bla, was für tolle Fans und so weiter, ist er runter. Und dann hat Jeff Keighley in der Anmoderation zum nächsten Spotpreis, was auch immer, quasi den Hashtag Real Talk rausgelassen. Und das hat mich völlig kalt erwischt und ich fand es großartig, dass er das gemacht hat, dass er dann quasi nochmal erklärt hat, warum jetzt Hideo Kojima den Preis nicht angenommen hat. Und dann hat er einfach klipp und klar gesagt, für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, Grüße an Hideo, an unseren Freund Hideo Kojima. Er sitzt jetzt gerade zu Hause und er darf nicht kommen, weil Konamis Anwälte ihm verboten haben, falls hier ein Preis für ihn ausgelobt wird, den anzunehmen und er darf an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Und ich dachte nur so, was ist denn jetzt hier gerade los? Hat er das wirklich gesagt? Weil das hatte ich von diesem Event auch nicht erwartet, dass sowas. Also das ist ja eigentlich mit die klarste Ansage, die wir bis jetzt irgendwie gesehen haben in diesem ganzen Fall. Davor gab es ja immer noch so ein Abschiedsvideo für Kojima und so weiter. Und es wurde ja immer so ein bisschen auch verheimlicht und so getan, als wäre es gar nicht so schlimm und trennen sich halt und bla. Aber das war ja mal so ein richtig konkretes wie soll man da sagen, so eine richtig klare Darlegung, wie schlimm das eigentlich sein muss zwischen diesen zwei Parteien. Und dass Jeff Keighley das nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt hat, hätte er ja auch machen können. Also er hat sich da bei Konami sicherlich keine Freunde gemacht, aber es war eben anscheinend wichtig, das auch klar und deutlich zu sagen, dass Kojima ausgeladen wurde von den Anwälten. Das fand ich schon krass.
Ich kenne mich halt da nicht aus juristisch. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wo denn die Begründung liegen könnte, dass der nicht zu diesem Preis hinfahren darf. Mhm. Ich vermute mal, wahrscheinlich steht in seinem Vertrag drin irgendwie da so eine Non-Compete-Klausel. Das ist ja irgendwie gängig in der Industrie, dass du da sagst, okay, der darf jetzt die nächsten 2 Jahre darf er nicht für irgendein anderes Unternehmen der Games-Branche arbeiten, weil er ja dann möglicherweise Geheimnisse oder was er weiß über Konami könnte er ja mitnehmen und in der Zeit dann Konami schaden. Und vermutlich hat er auch irgendwo eine Klausel drinstehen, die es ihm verbietet, als ja Repräsentator der Firma Konami irgendwo aufzutreten, wo es zumindest so wirken könnte. Ja. Und wenn er halt einen Preis für ein Konami-Spiel entgegennimmt, dann könnte man das so verstehen, dass er dort die Firma Konami vertritt. Und deswegen wurde ihm das untersagt.
Ja, aber es ist natürlich schon ein Zeichen von
eine verbale Kriegserklärung.
Es ist absolut, weil in dem Moment, wo du ja über den Vergangenes, also das Produkt haben die ja beide gemeinsam noch rausgebracht. Sein Name steht ja nicht selten in diesem Spiel drin. Also von daher, wenn das jetzt kein schlimmer Streit gewesen wäre, hätte Konami ja auch ohne Probleme sagen können, das ist ja keine Konkurrenzveranstaltung zu unserem Produkt, sondern es wird ja unser Produkt hier gelobt und gewürdigt und natürlich kann er das dann auch annehmen. Also da muss schon wirklich was im Argen sein, dass die diesen Schritt über diese Anwälte gehen. Ja, das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie mit Markenrecht, dass man reagieren muss, weil sonst irgendwas verfällt. Weißt du, wie ich meine? Also das ist wirklich schon bewusste Kriegsentscheidung, definitiv.
Ja, und ich verstehe halt auch nicht, also ich meine, Konami ist auch nicht doof. Die wissen doch, dass sie gerade EA abgelöst haben als größter Feind-Publisher der Branche. Und das extrem aufmerksam beobachtet wird, was sie gerade machen. Und durch so eine Entscheidung muss ihnen doch klar sein, vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass es rauskommt. Also vielleicht haben sie gedacht, na gut, jeder wird sich dann denken, na gut, Kojima sitzt halt in Japan, der wird jetzt nicht extra für eine Preisverleihung irgendwie sich 18 Stunden in den Flieger setzen.
Aber dann hätte man halt eine Videobotschaft oder irgendwas erwarten können.
Ja. Zum Beispiel, aber ich glaube, die haben wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet, dass das öffentlich gemacht wird. Und das hat halt irgendwie Jeff Keighley dann zunichte gemacht und hat ihn da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und klar, dann ist natürlich das passiert, was halt sozusagen vorprogrammiert ist, dass genau, im Saal gab es halt sofort Pfeifkonzert und Konami ist schon der Buhmann und jetzt haben sie quasi so einen weiteren Sargnagel zu ihrem Ruf hinzugefügt. Mhm. Und
das Hashtag Fuck Konami war natürlich sofort auch
trending. Also sofort getrennt, ja. Also es war halt so eine weitere absurde Episode in diesem Kojima-Konami-Streit, ne?
Ja. Witzig auch in dem Kontext, dass Jade Raymond, ehemalig Ubisoft, jetzt bei EA für dieses Star Wars-Projekt zuständig, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen im vorletzten Podcast oder so, hat dann ja gerade mal noch irgendwie ausgeholt und hat noch kurz davor Kiefer Sutherland gedisst. Hast du es mitgekriegt?
Ja, aber sie hat gesagt, manche Sachen sind halt irgendwie so, keine Ahnung.
Untrennbar miteinander verbunden.
Genau, untrennbar. Was wäre Metal Gear ohne die Stimme von David Hayter oder sowas? Und dann kurz vorher ist halt irgendwie Kiefer Sutherland von der Bühne gegangen. Aber der Witz war, glaube ich, an manchen Stellen ein bisschen zu sophisticated, weil es hat jetzt nicht einen riesen Lacher im Saal hervorgerufen, weil ich glaube, da musste man zweimal um die Ecke denken, um das zu checken. Und
Karma is a Bitch. Für ihr Austeilen hat sie dann aber gleich auch ein Mega-Fauxpas. Sie hat diesen Witz gemacht, dann so ein bisschen verpufft, aber war irgendwie schon fies und gemein und lustig gleichzeitig. Dann geht sie 3 Schritte weiter rüber, öffnet den Umschlag und macht halt das, was halt überhaupt nicht passieren darf und hat 2 nominierte Spiele miteinander vermischt. Und hat Her Story und Witcher 3 waren nominiert für Best Narrative. Also für die, oder? Beste Narrative war das, glaube ich. Weiß gar nicht. Und dann hat sie halt vorgelesen, der Gewinner ist. Doch, ich glaube Best.
Aber es ist doch dann die Schauspielerin.
Ah ja, für die best schauspielerische Leistung. Genau. Und dann hat sie eben Viva, das ist die von Her Story. Viva, Nachname. Witcher 3. Und der ganze Saal. Was? Hä? Und dann hat man auch die Kameraeinstellung gesehen. Witzigerweise saß die Viva genau vor dem Martin, der GOG-Chef und CD Projekt Red-Chef eben, den wir hier auch im Interview hatten. Der saß da und hat so nur so, what? Hat so die Hände hochgehoben. Und sie hat sich erst gefreut und bei Witcher 3 aber wieder gestutzt. Also das wird bestimmt ein Meme, ein GIF.
Gibt's schon. Es gibt das Meme schon und als GIF und sowas, großartig. Auch mit so Texteinblendungen schon, wo so, yay, what? What the fuck? Und sowas. Und das ist so cool. Ja, gut, aber die war sehr aufgeregt, die Jade Raymond. Das hat man ja schon die ganze Zeit angemerkt. Ich glaube, die leidet halt immer so ein bisschen unter dieser Poster-Girl-Rolle, die ihr so angetragen wird. Und die hat sich nicht wohlgefühlt auf der Bühne, das hast du schon gemerkt. Also die hat dann schon immer so ein bisschen so diese awkward Gags gemacht und so. Sie hat mir dann schon eher ein bisschen leid getan, weil ich glaube, die ist halt einfach nicht, glaube ich, so der Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Und das, ja, weiß ich nicht. Und wenn dann halt sowas passiert, ist es noch extrem peinlich. Ja, gut, aber man muss jetzt auch nicht irgendwie, wie das dann manche Online-Magazine gemacht haben, so eine riesen News dazu machen, mit zu sagen so, ja, hat den ganzen Preis ruiniert und peinlich ist gut. Ist halt in die Hose gegangen, mein Gott, kam vor.
In dem Fall war es nicht so kritisch, weil es ging ja um den Award, beste schauspielerische Leistung, und dann geht man halt davon aus, dass sie den ersten Teil richtig hat. Also es wäre jetzt aber mega unangenehm gewesen, wenn Game of the Year und sie hätte irgendwie das vertauscht, weißt du? Wenn es irgendwie Her Story hätte gewonnen und sie hätte Witcher gesagt. Das wäre ja Katastrophe, wenn dann Martin schon auf die Bühne gegangen wäre oder irgendwie sowas. In dem Kontext war es jetzt nicht so schlimm.
Das Beste war aber doch wohl Chris Roberts und Mark Hamill, oder?
Oh Gott, das war sehr awkward.
Was? Das war super.
Das war so Chris Roberts, Star Citizen Kane kam auf die Bühne mit Mark Hamill und ich finde, das war so Don't Mention the War. Kennst du die Serie? Fawlty Towers?
Ja, klar.
Ja, und so, daran hat es mich erinnert. Man hatte so das Gefühl, dass Chris Roberts die ganze Zeit sagt, bitte red nicht über Star Wars, bitte red nicht so viel über Star Wars, bitte red nicht über Star Wars, red über mein Spiel. Und Mark Hamill halt die ganze Zeit nur über Batman, Joker und Star Wars geredet.
Aber das war doch der Gag. Also ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Aber
es wirkte unangenehm.
Echt? Ja. Und das Beste war ja wohl so dieses, als Mark Hamill dann gesagt hat so, ja, und eine Frage habe ich zu Star Citizen, darf ich bitte mit aufs Poster? das war schon cool, fand ich. Also ich habe da schon dann schmunzeln müssen.
Weil er halt nicht auf dem Star-Wars-Poster ist, ja klar.
Ja. Aber wer das auch nicht weiß, der hat es auch nicht verdient, über diesen Gag zu lachen.
Ich finde, Mark Hamill hatte komische Klamotten an. Wenn wir schon so eine Oscar-Verleihung haben, dann müssen wir auch über die Klamotten reden. Der hatte irgendwie so eine komische Ledersamt-Kutte an.
Okay.
Naja, egal.
Ja, okay. Das ist dann eh immer so ein Ding bei Games-Dinger. Manche sind da halt voll aufgebrezelt, wie so eine Award-Show, richtig? Ja. Und der Martin zum Beispiel von CD Projekt, der hatte halt irgendwie so eine ausgebeulte Jogginghose an und so ein Witcher-T-Shirt.
Der sah aus, als kommt er direkt aus der Crunch-Time mit seinem Witcher-T-Shirt.
Ja, genau so. Und das war dann halt irgendwie so, es war so eine komische Mischung so, weil manche auch von den Laudatoren waren so richtig mit, die Damen mit Abendkleid und so. Und deswegen, ja, weiß auch nicht so. Deswegen gibt's ja auch meistens bei so solchen Sachen gibt's ja dann irgendwie so ein Dresscode, dass du halt
den gab's da nicht, ne.
Genau, ungefähr sagst, hey, keine Ahnung, es ist nicht irgendwie hier, wie sagt man da, Frackpflicht für die Herren und Ballkleid für die Damen, sondern aber trotzdem solltest du zumindest ein Hemd tragen oder sowas, damit es ungefähr einigermaßen irgendwie aussieht. Und da war es halt Kraut und Rüben und hat halt dann oft dafür gesorgt, dass man dann noch so ein bisschen, okay, naja, weiß ich nicht, ich hätte ja zumindest mal ein sauberes T-Shirt angezogen, wenn ich einen Preis entgegennehmen muss, aber gut, muss ja jeder selber für sich wissen.
Genau. Ganz bevor wir jetzt zu diesen Neuankündigungen kommen, würde ich noch gerne die Preise, also wer hat denn eigentlich gewonnen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, nur so immer angestriffen. Ich finde, auch wenn man viel Kritik an diesem Event sagen kann, die Gewinner fand ich alle sehr gut gewählt. Also das wirkte nicht so nach dem Motto, ja, der mit dem größten Marketingbudget hat gewonnen, sondern ich finde, in fast allen Kategorien haben auch Titel gewonnen, wo ich irgendwie zustimmend genickt habe, wo ich gesagt habe, ja, gute Entscheidung von der Jury.
Ja, Tearaway Unfolded war nirgendwo nominiert, das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das, weil es ja schon gab quasi.
Wie, weil es schon gab? Aber,
ja. Auf der Vita halt.
Ja, aber ich finde, das Neue war das schon nochmal. Ich finde, es wurde auch ein bisschen in der Vorab-PR falsch präsentiert. Da hat man nämlich tatsächlich gedacht, das wäre nur so ein Port, und es war aber eigentlich nochmal ein ganz neues Spiel. Also,
ja, aber es ging, gut. Es ging halt unter als Port.
Ja. Also klar, Witcher ist schon verdienter Gewinner auch für Game of the Year. Und das, die haben schon einfach mit den Mitteln, die sie da haben, was Sensationelles geleistet. Absolut. Das kann man schon honorieren.
Best Art Direction hat mich sehr gefreut, hat Ori and the Blind Forest wirklich gewonnen gegen so große Schwergewichte wie Batman, Bloodborne, Metal Gear und Witcher. Und da war halt Ori and the Blind Forest nominiert. Großartig. Also so ein kleines, fast schon Indie-Spiel, würde ich eigentlich sagen. Indie-Metroidvanias-artiges Spiel, großartiges Ding. Und dann in Art Direction zu gewinnen gegen diese Schwergewichte. Die waren selber auch komplett überrascht, aber das fand ich eine sehr schöne Entscheidung. Ist auch wirklich toll geworden.
Bist du sicher, dass die gewonnen haben? Oder war das einfach nur, weil der Xbox-Chef halt auf der Bühne stand und hat der einfach...
Der konnte nicht Bloodborne. Ich hätte gern gesehen, wie der Xbox-Chef den Bloodborne-Leuten Best Art Direction gegeben hätte.
Das wäre natürlich gut. Vielleicht hat ja auch Bloodborne gewonnen und er hat dann einfach nur gesagt, der hat einfach Ori was vorgelesen. Anderes vor.
Viva von Ori and the Blind Forest. Genau. Best Multiplayer hat Viva mit Splatoon gewonnen. Auch gute Entscheidung, finde ich. Obwohl ich da eher Rocket League gesehen hätte. Best Sports Racing Game Rocket League. Ich rede einfach weiter. Family Game Super Mario Maker. Was? Was hast du gesagt?
Auch okay. Best Sports Racing Game ist, glaube ich, irgendwie eine Kategorie, da kann ja nur Rocket League gewinnen, weil was...
Naja, NBA 2K, Pro Evolution, Soccer, Forza...
Ach, das war FIFA. Slash. Also Best Sport
Slash Racing
Game. Ah, okay. Jetzt, ich dachte, das wäre Sports Racing Game und dachte mir so, was ist denn das für eine Kategorie? Weil in welchem Spiel... Ist denn quasi Racing und irgendwie so eine Sportart miteinander verquickt und aber okay.
Best Family Game Super Mario Maker ist auch klarer Sieger gewesen. Best Fighting Game, auch eine seltsame Kategorie, hat Mortal Kombat X gewonnen. Guilty Gear, Rise of Incarnates, Rising Thunder, sagt mir nicht mal was, die zwei unteren, Entschuldigung. Best Role-Playing Game war eigentlich auch klar, dass The Witcher da gewinnt. Best Action Adventure, Metal Gear Solid. Da hätte ich ganz klar Rise of the Tomb Raider vorne gesehen, aber gut. Das ist halt Metal Gear.
Ja, das gewinnt dann halt nächstes Jahr, wenn es auf der PlayStation rausgekommen ist.
Genau. Best Shooter, das hat mich auch überrascht. Neben Black Ops 3, neben Destiny, neben Halo 5, neben Battlefront holt sich halt mal eben Nintendo den Titel für Best Shooter mit Splatoon. Das war auch überraschend, weil es einfach so ungleichgewichtiger Kampf war, finde ich. So diese klassischen bösen Shooter gegen diesen netten Familien-Shooter-Ansatz, den Nintendo da gemacht hat. Dass das belohnt wird, finde ich auch echt toll.
Vielleicht deswegen, dass einfach gesagt wurde, hey, die anderen, ja, alles super Spiele, aber die machen halt größtenteils doch nichts Neues und Splatoon ist halt mal so eine ganz knuffige Idee und das wurde dann auch honoriert.
Viva Seifert heißt die übrigens, die Schauspielerin, hat Best Performance gewonnen für Her Story, auch absolut verdient, also haben wir ja auch im Cast ausführlich besprochen. Klar, Mark Hamill als Joker war auch großartig. Also ich hätte eigentlich drauf getippt, dass er gewinnt, weil halt der Joker auch im Batman Arkham Knight so eine wahnsinnsgeile Rolle hat und der wirklich das Spiel trägt, meiner Meinung nach, viel mehr als Batman selber. Aber Viva war wirklich grandios. Kann man leider nicht erklären, ohne irgendwie zu tief ins Spiel einzutauchen. Aber wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man, warum sie gewinnen musste eigentlich. Mhm. Best Score Soundtrack Metal Gear Solid. Ja, ist okay, denke ich. Best Narrative, da hatte ich auch überlegt, wer da wohl gewinnen wird. Da war Her Story, Life is Strange, Tales from the Borderlands, Witcher 3 und Until Dawn. Christine hat schon auf Twitter rumgeflucht, wenn Life is Strange gewinnt, dann fackelt sie irgendwas ab. Aber da hat auch verdient Her Story gewonnen, obwohl ich Tales from the Borderlands gerne natürlich gesehen hätte, dass die gewinnen, weil die einfach von der Erzählweise grandios waren, aber Her Story hat natürlich dann nochmal so diesen Extra-Twist mit drin, wie es erzählt wird und einfach auch vom ganzen Spielkonzept verdient gewonnen. Until Dawn war nominiert, da musste ich lachen, als ich das gesehen habe. Für Best Narrative. Unser Liebling Lara Croft Go hat sich Best Mobile-Spiel geholt. Du bist so still.
Ja, ich habe die Liste jetzt nicht vor mir. Ja, ja. Ich dachte jetzt nicht, dass wir da alles Kategorie für Kategorie
durchsprechen. Ja, ich dachte, ich gehe kurz durch, wer es nicht gesagt. Best Indie Game, Rocket League, auch toll. Developer of the Year, CD Projekt Red, da kann man wahrscheinlich auch so unterstreichen. Und Game of the Year, Witcher 3. Das war's.
Mhm. Ja, und es waren noch so ein paar Kategorien mit dabei.
Genau, die habe ich jetzt weggelassen. Ja.
Genau, Gaming Personality oder wie das heißt. Dann Games for Change, was es ja auch letztes Jahr schon gab. Was hat da gewonnen?
Life is Strange. Also das wurde auch nicht erklärt und auch nicht auf der Bühne, was es genau mit dieser Kategorie auf sich hält. Aber ich glaube, das hat halt wegen den starke Mädchenrollen, auch homosexuelle Liebe als in einem Hauptcharakter. Also so diese Kategorie wird dort, glaube ich, einfach ausgezeichnet, die auch solche Themen aufgreifen. Oder eben auch bei Life is Strange das Thema Suizid und so weiter, auch wenn man das natürlich diskutieren kann. Aber dieser
Preis... Das kann man nicht diskutieren. Selbst die FAZ hat Life is Strange zum besten Spiel des Jahres oder sowas im Feuilleton erklärt. Also wenn die FAZ-Feuilleton, was ja wohl über jeden Zweifel erhaben ist, dann...
Nein, man kann darüber diskutieren, wie das Thema behandelt wird, aber dass das Thema behandelt wird, war, glaube ich, wichtig für diese Kategorie. Und deswegen hat es auch absolut verdient gewonnen.
Okay. Apropos, waren viele Frauen da und das war auch gut so, weil es waren Frauen als Preisträger, Frauen als Laudatoren.
Aber wenig, gar keine Person of Color. Was ja für Amerika auch, das fällt uns Europäern ja immer nicht ganz so gut auf, aber Amerika hat natürlich auch gemotzt, dass keine Schwarzen auf der Bühne waren.
Okay, aber ich wollte jetzt tatsächlich das mit den Frauen, also waren auch im Publikum, weil wurden auch an einer Stelle, haben sie so Leute im Publikum dann befragt und das war recht gut durchgemischt, fand ich. Und das war auch okay so.
Es waren nicht nur alte, mittelalte weiße Männer auf der Bühne.
Ja. Genau.
Aber eben, wie gesagt, sehr, sehr weiß. Wenn einem das, ja. Genau, aber jetzt lass uns zu den Trailern kommen, was oder zu den Neuankündigungen. Was war denn dein Highlight? Es gibt doch nur eine Antwort, bitte.
Psychonauts 2?
Ja, natürlich.
Okay, ja, Ich weiß nicht. Ich bin, mit Psychonauts geht's wie mit, jetzt stehe ich auf dem, wie heißt das Spiel von Ubisoft?
Bianco den Evil.
Genau. Fand ich okay, aber nicht so toll, wie es alle finden. Deswegen... Weiß ich nicht, kann ich mich da irgendwie dieser Mega-Hype-Generierung gerade nicht so anschließen?
Doch, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich warte ja wirklich schon lange jetzt auf Beyond Good and Evil 2 oder auf solche Geschichten wie Fallout 4 und so. Das sind ja Sachen, die man auch erwartet, dass sie irgendwann kommen. Aber dass Tim Schafer nochmal Psychonauts in die Hand nimmt, weil das Spiel schreit ja auch nicht nach einer Fortsetzung, weißt du, wie jetzt irgendwie Half-Life oder so. Das ist einfach so für sich ein abgeschlossenes Kapitel und das ist irgendwie auch gut so, wie es war. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie dieses Fass nochmal aufmachen. Ich habe auch nicht so das Gefühl gehabt, dass die Gaming-Community nach einem Psychonauts 2 groß gefragt hat, aber jetzt, wo er es angekündigt hat, bin ich Feuer und Flamme, also großartig, das ist so eine schöne, so eine interessante Welt mit wahnsinnig tollen Charakteren und einem sehr feinen Humor, aber trotzdem einem völlig überdrehten gleichzeitig. Und das habe ich so gefeiert, dieses Spiel, großartig. Und da freue ich mich sehr drauf. Hat Tim Schafer selber angekündigt dann auch auf der Bühne und überraschenderweise wieder als Kickstarter, aber ohne Kickstarter, also wieder als Crowdfunding-Projekt auf dieser neuen Plattform Fick. wo man quasi nicht nur
äußerst ungünstig für Podcasts
ja, dieser Name. Hier, ja. Schaut unser Projekt auf fick.com an. Wo man gleichzeitig, also du kannst genauso wie bei Kickstarter plätschen und dann kriegst du halt deine digitalen Belohnungen, deine T-Shirts und so weiter. Du kannst aber auch als Großinvestor oder Kleininvestor ab 500 Euro, glaube ich, geht's los, $500, kannst du Anteile an diesem Spiel erwerben, so wie das hier in Deutschland mal die Stromberg-Kampagne gemacht hat, falls du dich daran erinnerst, wo du dann beteiligt wirst mit Anteilen an dem Gewinn, das dieses Projekt macht. Also das macht fig.com eben, man kann es ja nicht anders aussprechen,
ja.
Fig.com macht es quasi ausschließlich für Videospiele und es gibt immer nur ein Projekt gleichzeitig. Also die wollen gar nicht so Konkurrenz zu Kickstarter sein, sondern das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, die Crowdfunding jetzt schon so gemacht haben, eben auch Double Fine. Und es wird immer ein Projekt gemacht und das läuft und dann kommt erst das nächste. Und Psychonauts 2, du hattest so Angst wegen der Aussprache, mach ich's richtig? Psychonauts
2? Ja, das passt schon. Das heißt aber halt nicht Psychonauts sondern.
Das ist jetzt das nächste Projekt und es wird dann eben, ist jetzt quasi schon fast finanziert oder so. Ich kann mal parallel gucken. Gestern Nacht waren die irgendwie schon, die wollten 3,3 Millionen und waren gestern Nacht, glaube ich, schon bei 750.000 oder so.
Okay, aber das ist ja nicht ganz so erdrutschhaft, wie es damals dann bei dem Double Fine Adventure Broken Age, wo es ja irgendwie innerhalb von einer Stunde schon den Mindestbetrag, glaube ich, hatte oder sowas.
Da war ja auch Crowdfunding komplett neu.
Ja, das stimmt, genau. Psychonauts, mal sehen, vielleicht wird's ganz nett. Ich fand es tatsächlich aber dann deutlich spannender, dass Telltale ein Batman-Spiel macht. Ja. da bin ich sehr gespannt, aber es geht ja diesen Trend weiter, dass Telltale einfach alle Lizenzen, die sie irgendwo in die Finger bekommen, jetzt verwursten zu spielen. Und es gibt natürlich auch schon wieder die ersten gefakten natürlich Screenshots für das Batman-Spiel, mit wo du einfach unten die Auswahl nur ein Batman hast und
viermal
ein Batman drücken kannst. Ja, warum nicht? Also ich meine, sie haben ja gezeigt mit Tales from the Borderlands, dass sie auch irgendwie Lizenzen verwursten können, die so überhaupt nicht adventurig sind im ersten Moment. Ja, mal abwarten.
Also da passt Batman ja noch besser als Minecraft und Borderlands zusammen. Also das wundert mich überhaupt gar nicht. Ich verstehe auch nicht so die Kritik daran. Also die einzige Kritik, die ich eben habe, und die haben wir jetzt ja bei jedem Podcast auch gesagt, was mit Telltale zu tun hat, die müssen wirklich mal an der Engine arbeiten. Ja. Aber dass sie sich irgendwie übernehmen, was?
Ich lache nur, weil kurzer Exkurs noch zum Hörertreffen letzter Woche, da haben wir irgendwie, Just Cause, und da hat jemand gesagt, ja, also ich finde die Grafik irgendwie gar nicht so cool, irgendwie da flimmert so ein bisschen, was ist ich was, und dann habe ich gesagt, also immer wenn du ein Problem hast und ein Spiel von der Grafik nicht so gut ist, dann leg mal ganz kurz ein Telltale-Spiel ein, spiel das 10 Minuten und dann wieder das andere Spiel, dann wird dir die Grafik hammergeil vorkommen und halt sofort Riesengelächter und alle haben sofort zugestimmt und also das ist irgendwie, jeder der schon mal so ein Telltale-Spiel gesehen hat, sagt, das, ich spiel's wegen der Story, weil es mich interessiert und weil die Charaktere so cool sind, aber die Technik grauenhaft ist, glaube ich, somit das Schlimmste, was ich in letzter Zeit an Technik gespielt habe.
Es wird auch immer schlimmer, je älter die Engine wird. Mein Chaos hast du ja mitgekriegt, oder? Ich habe es ja auf der 360 noch gespielt. Das hatte ja komplette Aussetzer. Das ging gar nicht. Also es war das Schlimmste, was ich technisch dieses Jahr erlebt habe. Egal. Was wollte ich sagen? Die Kritik daran, dass sie sich übernehmen könnten, weil sie zu viel Franchises irgendwie bedienen, die Sorge wurde mir komplett genommen, seit halt Borderlands komplett geil ist und sogar Minecraft. Einige ist zwar eher für Jugendliche und Kinder Minecraft-Fans gemacht, aber es ist für das, was es sein will, wirklich gut. Und Borderlands und Co., das waren auch alles Parallelprojekte. Und ich habe jetzt Game of Thrones nicht gespielt, aber so schlecht ist es ja dann auch nicht gewesen. Ne?
Nee, Game of Thrones war halt auch wieder von der Story her ganz cool und von den Charakteren. Und es hat sich halt schön in dieses Gesamtuniversum eingefügt und hat auch zu dieser Lore, wie man so schön passt, gut gepasst. Klar, aber halt die üblichen Probleme wieder, diese ständigen technischen Aussetzer.
Aber deswegen verstehe ich das nicht so, die Sorge, dass die sich irgendwie übernehmen mit zu viel Lizenzen.
Nee, die Sorge habe ich jetzt eigentlich auch nicht. Also,
weil es war ja nicht das Einzige. Es war ja nicht nur Batman, was jetzt neu angekündigt wurde, sondern man hat ja auch noch was von der Miniserie zu The Walking Dead gesehen.
Da habe ich jetzt irgendwie überlegt, ist das eine dritte Season oder was bedeutet das? Nee,
das ist eine Miniserie. Du erinnerst dich an die 400 Days Mini-Episoden?
Ach so, ja, okay.
Zwischen Staffel 1 und 2 gab es auch diese Mini-Episode 400 Days, wo man so verschiedene Charaktere, die man vorher nur so als NPCs mal gesehen hatte oder ganz neu waren. Und es war wie so ein Shortcuts-Episoden. Episodenspiel im Episodenspiel. Und es waren ja nur ein paar Folgen. Und Michonne ist ja ein Charakter aus der Comic- und Fernsehserie. Und bis jetzt war ja The Walking Dead Parallelgeschichten. Und Michonne, so spricht man die, glaube ich, aus, gell?
Keine Ahnung.
Die kennst du, aber du kennst die Serie.
Nee, ich habe die nach der dritten Staffel
abgegeben. Ja, dann kennst du sie noch nicht,
oder? Genau. Welche war die, wo sie im Gefängnis waren?
Zweite, glaube ich. Ich glaube, da Michonne ist die die Schwarze mit so Rastas, die zwei Zombies ohne Arme mit sich rumträgt als Geruchstarnung.
Ah ja, okay.
Mit so einem Katana-Schwert. Mhm, ja. Ein super interessanter Charakter. Und die bekommt jetzt quasi ihre eigene Telltale-Miniserie mit, glaube ich, drei Episoden, glaube ich. Um quasi ihre Origin-Story zu erzählen, was halt in den Comics und in der Fernsehserie nicht passiert ist bis jetzt. Und deswegen da eine schöne Überbrückung quasi zur dann anstehenden dritten Season von The Walking Dead.
Und klingt aber auch mega spannend, weil man ja schon sagt, okay, das bei so einem Charakter interessiert einen das ja. Hey, wie ist denn auf die Idee gekommen, sich diese quasi Begleiter als Geruchstarnung mitzunehmen und so? Das gibt auf jeden Fall was her.
Okay. Ja, der Charakter ist auf jeden Fall interessant, auch sehr mystisch angelegt und so. Also ich glaube, das könnte ganz gut werden und eben eine Neuerung, dass man jetzt eben in die bestehende Lore mitwirkt und eingreift. Ja. Also sozusagen ja auch wieder was anderes, was The Walking Dead dann macht.
Ich glaube auch, du meinst mysterisch, oder? Weil mystisch wäre ja so übernatürlich.
Bin ich auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Ob die jetzt mystisch oder Mysterium umwoben ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich meinte eher mysterisch.
Also, Okay. Dann noch eine Sache. Ja, okay, keine Ahnung, habe ich keinen Bezug dazu. Shaquille O'Neal, Shaq Fu, A Legend Reborn.
Ja. Ist so, sah aber gut aus.
Sah witzig aus, ist so ein 2D-Sidescroll-Brawler, ne?
Mhm. Ja, ich hab's original, ich kannte zwar, dass es das mal gab, so mit Shaquille O'Neal, mit dem Basketballer als Kung-Fu irgendwie Spiel, aber ich glaube, das war auf dem SNES oder so, gell? Ich glaube, das habe ich nie, nie wirklich gespielt, aber es
ich hatte auch keine wirklichen großen Erinnerungen dran, ja.
Psychonauts 2 ist übrigens bei einer Million inzwischen.
Ah, okay. Ja, dann werden sie es, also ich meine, da werden sie es noch mal schaffen.
Erstaunlich finde ich, dass er es wirklich noch mal schafft, Geld einzusammeln nach dem Broken Age Desaster. Über Crowdfunding.
Aber es war ja eigentlich kein Desaster, weil ich finde, als es rausgekommen ist, waren ja dann doch schon alle einig, dass es ein ordentliches Spiel
war. Ich meinte Desaster von der Kalkulation. Das meinte ich. Ach so. Nicht vom Spiel her, sondern diese 300.000, die er anvisiert hatte, die haben ja vorne und hinten nicht gereicht. Jetzt will er es Zehnfache, dass er sich da noch mal rantraut, dass es nicht irgendwie. Gut, ja. sie hatten ja einige Kickstarter noch zwischendurch. Ja. Ist ja nicht das Einzige.
Gut, dann Rockband VR für Oculus. Mhm. Fand ich, sah ganz witzig aus, hatten halt einen witzigen Trailer und so. Aber ist auch wieder so, okay, muss man halt mal ausprobieren, ob das dann aber jetzt wirklich die Killer-App wird, dass du halt dann auf einer echten Bühne stehst und irgendwie da dann, vor allem, wie machst du das denn dann mit der Gitarre? Weil du kannst ja nicht einfach dann in der Spielwelt unten dieses Laufband einblenden.
Gute Frage, das hat man gar nicht gesehen, ne? Stimmt. Ja.
Also das frage ich mich dann halt tatsächlich, dass man dann.
Ah,
also
doch, diese Buttons haben geleuchtet. Wenn man runterschaut, sieht man ja die Tasten. Und ich glaube, die haben so gefunkelt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Funkeln kamen, wenn man sie drückt, oder vielleicht haben die halt gefunkelt, um sie zu drücken.
Okay.
Naja, egal. Auf jeden Fall, das haben sie nicht angedeutet, aber ein mega Geschiss drumherum gemacht mit diesem Intro-Video vorher, gell? Dieser Skit, das war ja quasi wie schon so ein Comedy-Sketch, den sie da gedreht haben.
Ja, das fand ich aber ganz unterhaltsam. Also ich fand die Ankündigung von der Gag-Dichte deutlich unterhaltsamer als dann die eigentliche Ankündigung dann irgendwie.
Ich finde, der Typ war der von Oculus, der war ein bisschen. Also ich hatte mir was Größeres erwartet. So. Die hatten schon angeteasert, dass sie was Neues verkünden in Bezug auf Oculus, und ich hatte halt auf einen konkreten Release-Datum, konkreten Preis, konkretes Launch-Angebot, irgendwas Konkreteres erwartet und nicht Guitar Hero Live. Guitar Hero. Nee, Rockband war es.
Rockband VR.
Rockband VR. Das hat mich jetzt dann irgendwie dann enttäuscht.
War nett. Ja. Und eine Sache, die ich sehr cool finde, Shadow Complex Remastered kommt für PC, Xbox One und PS4 raus. Shadow Complex, ein super geiles Spiel. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so super geil ist. Ich fand es noch damals so cool, weil das, finde ich, hat für mich so diesen Xbox Live Arcade, wie es, glaube ich, damals noch hieß, Boom ausgelöst. Also das war eins der ersten Spiele, was mich irgendwie dazu bewogen hat, mir da mal irgendwie im Online-Store was zu Gemüte zu führen.
Echt, so spät ist es?
Ja, so spät war das gar nicht. Das war sogar vor Limbo und sowas noch, ne? Das Shadow Complex. Ich glaube schon, ja. Oder wechselte, oder war Limbo vorher? Also auf jeden Fall, das waren so die Limbo und. Nee, nicht Limbo, Entschuldigung, wie heißt das? Fess. Mit dem Zeit manipulieren?
Fess? Ah, nee, ja, genau, ich weiß was. Von dem Witness-Typen. Braid.
Braid. Braid, genau, ja. Also fand ich damals ein sehr cooles Spiel. Ich bin mal gespannt, ob es mich dann auch Anfang 2016, wenn es rauskommen soll, auf den neuen Konsolen noch mal so packt. Aber
ich hätte lieber gerne einen zweiten Teil. Ich hoffe mal, dass das einfach der Schritt ist zum zweiten Teil. Da noch mal ein bisschen Hype generieren, noch mal ein bisschen Geld einsammeln und arbeiten garantiert schon am Teil 2, weil sonst wird es, glaube ich, keinen Sinn machen, das Ding jetzt noch mal HD zu releasen. Übrigens, schöne Ankündigung für PC-Fans wie mich. Shadow Complex gibt's bis Weihnachten umsonst für PC. Die Version. Haben sie da auch noch gesagt. Mhm. Dann sag doch mal was zu Far Cry Primal.
Das sah tatsächlich sehr spannend aus, weil man da aus der Ego-Perspektive gekämpft hat, und ich weiß nicht, ich finde es halt einfach mal wieder so ein ganz neues Setting. Mhm. Natürlich gibt's jetzt schon wieder 3 oder 4 Spiele, die mit diesem Setting daherkommen, so Steinzeit. Aber ich finde, Far Cry Primal hat da immer noch diesen Bonus, dass es das erste ist und dass es halt auch mal so völlig aus diesem Genre, was es vorher gemacht hat, ausbricht. Und also ich habe da echt Bock drauf, weil einfach ich mag auch so Bogenschießen und Schleichen. Jetzt hat man schon gehört, dass der Nahkampf der wohl wichtiger geworden ist, weil in den alten Far Cry, klar, da war halt immer Schusswaffen die Waffe der Wahl so ungefähr. Und ich muss jetzt mal abwarten, wie das im Nahkampf funktioniert. Man hört, weil es gab wohl schon ein großes Presseevent jetzt vorab für die Fachpresse und da hört man wohl stellenweise, dass der Nahkampf nicht so gut funktionieren sollte und dass das ein Problem wäre, weil es eben so groß auf Nahkampf setzt und deutlich mehr als die alten Serienteile. Mal abwarten. Aber grundsätzlich das Setting, so Pfeil und Bogen und irgendwie so Tiere jagen in der Steinzeit, Mammuts und so, habe ich Bock drauf.
Ja. Vor allem, was sie auch gezeigt haben jetzt, der Schwerpunkt lag in diesem Trailer-Teaser-Video darauf, dass man eben auch so ein Beastmaster wird. Also, dass man nicht nur gegen Kreaturen kämpft, sondern dass man die auch zähmen wird. Also, dann hast du halt so einen Säbelzahntiger, der dich begleitet. Und das sah schon sehr fett aus, ehrlich gesagt. Also, mit dem dann quasi auf die Pirsch zu gehen und den loszuschicken, wie man so aus Far Cry kennt, so pst, und dann rennt da halt irgendwie so ein Mammut los und zerstampft deine Gegner. Das war interessant.
Auf der Pirsch mit dem Mammut an der Seite, auf leisen Pfoten, dann total unauffällig. Ja, finde ich schön, also dass sowas dann irgendwie ausprobiert wird. Ja. Eine Sache noch, Rocket League kommt jetzt auch für Xbox One.
Genau, glaube, aber erst im Februar oder sowas.
Ja. Ja, aber wenn man nur eine Xbox One hat und bisher noch keine Möglichkeit dazu hat, das zu spielen, ja, dann sollte man jetzt das Bier kalt stellen, weil das ist ein riesen Spaß, also Rocket League.
Großartig. Ganz toll, dass es eben nicht nur auf eine Plattform sich beschränkt. Auf zwei. PC hat's ja auch schon. Uncharted 4 wurde dann irgendwie groß so, ja, und ich bin ganz stolz, dass wir jetzt hier was zu Uncharted 4 zeigen und wir stellen einen neuen Charakter vor. Und dann hat man irgendwie den Charakter gesehen, der hat dem Nathan Drake auf die Fresse gehauen. Übrigens die einzige schwarze Person auf der ganzen Messe, auf der ganzen Veranstaltung, die diese Charakterin aus diesem Trailer, und der Rest war aber schon altbekannt. Also ich habe diese große Welle darum nicht verstanden, die der Jeff Keighley da gemacht hat.
Du? Ja, gut, das musste er halt so ankündigen, damit quasi sich selber den Bauch zu pinseln, was das da alles toll und exklusiv ist oder so. Aber inhaltlich, also von den Animationen her, und boah, das schaut ja wohl mal richtig gut aus, oder?
Ja, unfassbar. Also ich habe ja schon erwartet, dass es gut aussieht. Aber gerade wie die zwei miteinander geredet haben, das war.
Ja, also die Interaktion zwischen den zwei Charakteren und auch diese. Also ich weiß nicht, das kann man fast nicht in Worte fassen, weil das halt, also weil das wirklich schon fast filmisch aussah, wie halt so, wenn echte Schauspieler miteinander interagieren, und das fand ich, da hat auch alles gepasst, und du hast nicht irgendwie an einer Stelle gemerkt, so, ah, okay, die Handbewegung ist aber nicht so ganz gut animiert oder so, sondern das sah einfach, also das sah wirklich einfach eindrucksvoll aus und so mit das Beste, was ich jemals an computeranimierten Charakteren gesehen habe.
Bin gespannt, ob sich's im ganzen Spiel so trägt, aber das war schon beeindruckend, absolut. Bin gespannt, ob das auch im Spiel so sein wird oder ob das jetzt halt dann in der Zwischensequenz nochmal gesteigert ist, aber ich glaube, das zieht sich durch.
Wie eine Zwischensequenz, und der Rest des Spiels wird halt wieder ballern und Autofahren und kloppen und klettern und sowas sein, aber für diese Zwischensequenz lohnt sich's.
Ja. Quantum Break hat man noch kurz gesehen, fand ich aber recht underwhelming. Also ich freue mich immer noch auf das Spiel, aber die Marketingkampagne dazu, die finde ich völlig vergurkt. Also so die Art irgendwie, dich auf ein Spiel heiß zu machen, das kriegt Quantum Break nicht hin irgendwie. Die stochern so in, also weißt du, was ich meine? Man weiß bis heute nicht genau, wie das mit der Serie ist, und dann kriegt man immer so Fetzen hingeworfen und man kapiert bis heute nicht so richtig, was das jetzt für eine Art von Spiel wird, und die schaffen das nicht mit diesen Trailern und mit diesen Ankündigungen irgendwie Bock drauf zu machen. Also wenn es nicht Remedy wäre, dann würde mich das Spiel, glaube ich, echt kalt lassen, wenn ich nicht wüsste, dass da Remedy dahinter ist. Ganz, ganz komisch finde ich, was da passiert.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. Also, und schaut dann auch immer ein bisschen Gameplay an, und dann sagt man sich, ist jetzt halt doch nur ein normaler Deckungsshooter und mit so ein paar netten Features drin, mit irgendwie Zeitblasen, in denen du dann irgendwie Zeit manipulieren kannst oder anhalten kannst, und und dann kommen sie aber wieder her und sagen sie, da wird es aber eine große Serie dazu geben. Aus der Serie hat man bisher noch nichts gesehen, und dann weiß ich auch nicht. Also das letzte Spiel, was das ja probiert hat mit diesem, dass die Serie sich dann ums Spiel dreht und das Spiel aber dann wieder Einfluss auf die Serie nimmt und so, das, was war denn das? Dieses von Trian.
Trian?
Ja.
Was?
War das nicht von Trine? dieses Defiance.
Ach so, dieses MMO-Gedöns. Ja, ja, genau. Defiance, genau.
Und da hat es ja dann auch eher so mäßig funktioniert und das Spiel läuft schon immer weiter, aber die Serie ist, glaube ich, dann irgendwie nach 2 Staffeln eingestellt worden. Mhm. Deswegen, also ja, ich bin da sehr gespannt, aber mir geht es tatsächlich auch nur dieses, okay, ich bin halt gespannt, weil es Remedy ist. Ja. Und denen traue ich schon zu, dass sie was Ordentliches hinbekommen, aber von der Ankündigungskampagne wird da immer eine Riesenwelle drumherum gemacht, aber man ist eigentlich nach keinem Trailer irgendwie schlauer, was da passiert.
Nee. Nun gut. Ja, also insgesamt fand ich dann doch so 10 World Premieres, jetzt haben wir über alle gesprochen, so außer Psychonauts 2 und Batman für Telltale fand ich, war so mega World Premiere Geschichten, also Shaq-Fu und so.
Ja. Und das Telltale war ja auch nur so mehr oder weniger ein Batman-Logo und ein Telltale-Logo.
Ja, aber das reicht ja schon, um irgendwie.
Ja, gut. Ja, aber okay, klar. Es war eine Ankündigung und es war auch eine weltexklusive Ankündigung, aber eigentlich weiß man nichts außer also es gab nichts weiteres an Informationen drüber. Nicht mal Datum oder so.
Gut. So. Haben wir alles, oder?
Ich glaube schon, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also schaust du es dir nächstes Jahr nochmal wieder nachts um 3 an?
Ich sag jetzt nein und mach's dann wahrscheinlich trotzdem. Okay. Einfach, weil ich diesen Moment, dieses, oh, ein Batman-Spiel von Telltale, geil. Und oder nachts so, oh, Psychonauts 2. Also diese Euphorie direkt in dem Moment zu erleben, die macht schon einfach Spaß, finde ich, an dieser Branche oder an dieser Industrie. Und den hast du halt nur live, wenn du am nächsten Tag auf Twitter irgendwie liest, ja, da kommt ein Telltale und die Leute motzen dann schon wieder drum rüber. Also ich fand es so, diesen Live-Charakter fand ich schon auch nett. Aber jetzt nur wegen dieser Award-Show werde ich nicht wach bleiben, auf gar keinen Fall.
Ja, gut, ja, ich glaube, wir gehen da halt auch vielleicht in unterschiedliche Richtungen. Also ich fand ja tatsächlich die Parts, die eher was Emotionales und eher so diesen Kulturpart.
Nee,
und so.
Da sind wir komplett beisammen. Aber deswegen würde ich nicht aufbleiben. Die kann ich mir ja auch in Ruhe. Also die Frage bezog sich ja gerade aufs Wachbleiben. Wach geblieben bin ich nur, um zu sehen, kommt jetzt Half-Life 3. So, weißt du, so auf diese okay. Welle. Aber die Awardshow selber wäre mir auch lieber, wenn die komplett ohne diese Trailer-Ankündigungen, ohne diese Werbegeschichten und es einfach nur eine schöne Zelebrierung der Industrie wäre. Dann würde ich mir das auch gemütlich am nächsten Tag angucken und ich fände es insgesamt auch besser. Also ich glaube, da sind wir schon auf der gleichen Welle. Ich schaue mir das nicht gerne an, so eine Werbeveranstaltung. Aber die Information hätte ich natürlich trotzdem gerne. Deswegen bin ich wach geblieben. Weißt du, wie ich meine? Also da möchte ich gerne differenziert behandelt werden.
Da gehen wir d'accord. Ja. Alles klar, dann haben wir das besprochen und dann bin ich mal gespannt, was dann in unserem Jahresrückblickscast passiert. Genau, wir haben leider keine Weltpremieren.
Wir schalten dann auch immer rüber zu Nina in den Greenscreen, die dann über Battlefront redet.
Genau. Ist es das Beste?
Und alle unsere Gäste von diesem Jahr, alle unsere Gäste, die dieses Jahr dabei waren, müssen einen Satz zu Battlefront sagen.
Genau. Das wird super. Da freue ich mich drauf.
Super, das wird großartig.
Ich freue mich drauf.
Back to you, Jeff.
Alles klar.
Tschüss.
Dann schönen Sonntag noch. Ciao, Manu.